Das war's auch schon mit der zweiten Sendung vom EVRG.
Freistunde. Die Kinder- und Jugend...
Radio Frei.
Radio Frei.
Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Und damit ein ganz frohlockiges Hallo. So frohlockig, wie es dieser Dienstag uns anbietet. Heute ist der 24. Februar 2026. Ihr hört Radio Frei. Und ich hätte gleich zu Beginn meine Frage an euch. Habt ihr euch schon mal überlegt, euer Essen im Backofen anzubinden? Wenn ihr euch jetzt fragt, hä, was ist das bitte für eine Frage? Richtig, ist natürlich totaler Quatsch, zumindest für uns hier unten auf der Erde, aber im Weltall, zum Beispiel auf der internationalen Raumstation der ISS, ist es möglich und nötig. Über das Leben dort und noch alles drumherum habe ich mit Detlef gesprochen, denn vor wenigen Tagen sind neue Crewmitglieder hochgeflogen. Kann man überhaupt hoch sagen? Naja, von hier aus schon. Dort sieht es dann wiederum alles ganz anders aus. Schlafen sie hochkant oder waagerecht? Geht so nicht. Dieses Gespräch hören wir in der zweiten Stunde dieser Sendung. Vorher aber einen Kommentar aus neutraler Sicht von Albert Jörrimann. Und ich habe mich mit Anna unterhalten. Anna gehört zu einer Firma, die nennt sich Dachgemüse. Und die bauen seit 4 Jahren am Kontor hier in Erfurt Gemüse an. Gemüse in der Stadt. Warum sie das machen und warum sie jetzt tatsächlich aufs Dach gehen. Denn dieses Jahr werden sie Gemüse auf dem Parkhaus am Anger 1 Kaufhaus anbauen. Das habe ich sie gefragt. Und sie hat geantwortet. Ich habe natürlich auch ein neues Kulturfragment für euch im Gepäck und viel Musik, Musik, Musik. Der eine oder andere Veranstaltungstipp kommt vielleicht auch noch durch. Schauen wir mal, wo uns die Reise hintreibt. Wir starten auf jeden Fall mit Musik von Lapras Banda. Die macht mich vielleicht ein bisschen munterer, euch vielleicht auch, wenn ihr es gebrauchen könnt. So oder so freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt und sage herzlich willkommen bei Radio Frei und der Sendung Unterdessen. We'll be right back.
Aus neutraler Sicht. Von Albert Jörrimann.
Guten Tag. Wer den Morgenkaffee mit einem Hitlergruß trinkt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er sich die Finger verbrennt. Das war in etwa meine Einschätzung von Elon Musk, respektive sie ist es eigentlich immer noch. Aber hinter oder neben dem Hitlergruß und ketaminhaltiger Propaganda fließen aus seinem Kopf einige Projekte, die die Welt verändern. Als der mit seinen Raketen zu experimentieren begann, saß ich noch immer auf einigen alten Weisheiten fest, wie beispielsweise, dass die Raumfahrt eine derart große Angelegenheit sei, dass sie nur von großen Staaten und Staatengemeinschaften geschultert werden können, zum einen, dass die Vereinigten Staaten die entsprechenden Aktivitäten eingestellt hätten, weil zu teuer, mit Ausnahme einiger militärischer und wissenschaftlicher Missionen. Das Ausmaß und die Bedeutung von Elon Musks Starlink-Netz nahm ich eigentlich erst während dem Ukraine-Krieg wahr. Wie sich so etwas finanziell rechnet, weiß ich auch heute noch nicht. Hinter der Beschaffung der notwendigen Mittel steht vermutlich in erster Linie die Fähigkeit der Finanzmärkte, über Unternehmensbewertungen, Unternehmenskredite, Börsengänge und was noch alles nach Belieben Geld oder Kapital zu schöpfen. Die Finanzmärkte haben die Nationalstaaten aus dem Rennen geworfen, mindestens zum Teil. Denn es gibt auf der Welt noch mindestens ein Land, in dem der Staat weiterhin bestimmt, welches Geld wohin fließt, nämlich die Volksrepublik China. Diese hat Ende letzten Jahres bei der Internationalen Fernmeldeunion Pläne zur Stationierung von 200.000 Satelliten angemeldet. Zum Vergleich, Starlink verfügt über knapp 10.000 Satelliten. Ob und wie schnell die Volksrepublik mit diesen Plänen vorwärts macht, scheint noch nicht gesichert. Vielmehr geht es bei dem Antrag in erster Linie um die Sicherung von Funkfrequenzen. Über dieses Thema hat man schon früher diskutiert, auch in Thüringen bei der Zuteilung von Sendefrequenzen, wenn ich mich richtig erinnere. Das scheint sich in großem Maßstab zu wiederholen. Physisch wird es noch eine Weile dauern, bis die Volksrepublik mit Elon Musk gleichzieht, da sie raketentechnisch nicht so doll dran sind. Das gilt wohl auch für die Europäische Union. Dass man Kriege heute nur noch mit Satellitennavigation gewinnen kann, wissen wir unterdessen. Und dass das Gespann Elon Musk und USA mit Israel im Schlepptau gegenwärtig einen gewaltigen Vorsprung in diesem Bereich aufweist, ist mit eine Grundlage für den Lärm der Lastwagenhupe. Wenn ich schon bei der Hupe bin, will ich es nicht unterlassen, einer Mischung aus Verblüffung und Genugtuung Ausdruck zu geben über das Zollurteil, welches das oberste Gericht der USA letzte Woche gefällt hat. Alles ungültig, mindestens in dieser Form, wenn ich das richtig gelesen habe. Die Lastwagenhupe hat ihre Kompetenzen bei weitem überzogen. Jetzt wusste das die gesamte Welt. Aber die gesamte Welt wusste auch, dass die Lastwagenhupe das oberste Gericht nach ihrem Ebenbild zusammengestellt hat, sodass man durchaus nicht sicher sein konnte, ob die Damen und Herren der republikanischen Mehrheit dem Recht oder der Loyalität zur Lastwagenhupe den Vorrang geben. Auf Letzteres ließen verschiedene Urteile der jüngeren Vergangenheit schließen. Es ist nun doch anders gekommen. Trump ist tief enttäuscht von den vaterlandlosen Gesellinnen und macht einfach weiter mit den Zöllen. Wobei sich hier bei Gelegenheit einige verfahrenstechnische Fragen stellen, die man dann nicht so einfach mit Gebrüll und Gehupe in der Öffentlichkeit breitschlagen wird. Stattdessen gibt das dann wieder die berühmten Fake News, wie sich der Herr der Wahrheit auszudrücken pflegt. Mit anderen Worten, die Tatsachenentscheide, welche sogar die Lastwagenhupe und ihr Clan irgendwann mal umsetzen müssen. Offenbar haben sie denn auch schon begonnen, auf die Erhebung der neuerdings illegalen Zölle zu verzichten, während von einer Rückerstattung noch nicht die Rede ist. Das bringt mich zur anderen Frage. Was ist eigentlich aus dem 100-Tage-Programm der Thüringer Brombeere geworden? Nach Ablauf dieser ersten 100 Regierungstage zog die Regierung selbstverständlich eine positive Bilanz. Das Programm war kein Katalog von Absichtserklärungen, sondern ein klarer Arbeitsauftrag, den wir Schritt für Schritt umgesetzt haben und weiter umsetzen werden, steht im Vorwort zu dieser Bilanz. Ich lese von vielen Projekten, die gestartet worden sind, aber über die Ergebnisse, also eben über die Fake News bzw. über die Zahlen und Tatsachen, habe ich weiter nichts mehr gefunden. Das will ich der Landesregierung auch nicht weiter übel nehmen. Ein solches 100-Tage-Programm ist eher ein Trompetenstoß, den ich hier übrigens nicht mit dem Dauerlärm der Lastwagenhupe vergleichen möchte, und erfüllt in erster Linie PR-Zwecke. Immerhin scheint das Arbeitsklima in der Regierung soweit positiv zu sein. Auch der Dialog mit den Sozialpartnern wird aufrechterhalten und so wird man dann per saldo weniger über dieses 100-Tage-Programm sprechen, als vielmehr über die Gesamtbilanz, wenn es zu den nächsten Wahlen kommt. Eine weitere kleine Gefühlsmischung habe ich entwickelt bei der Meldung, dass sich in den Zeiten des Zeitungssterbens eine neue Zeitung herausgebildet hat, die Ostdeutsche Allgemeine. Gedruckt als Wochenzeitung und selbstverständlich mit der üblichen Internetpräsenz. Zuerst dachte ich, dass sich der Geldgeber für den Verschwurbelungssender News, Frank Gotthardt, nun auch ein Presseorgan leiste. Aber dem ist nicht so, vielmehr handelt es sich um ein Projekt von Holger Friedrich, dem Besitzer der Berliner Zeitung. Ein Blick auf die Webseite zeigt tatsächlich ein ganz anderes Bild als jenes, das wir jeweils bei Frank Gotthardts News zu sehen kriegen. Die Ostdeutsche Allgemeine ist eine normale Zeitung. Sie wird ihre Präferenzen oder Schlagseiten haben wie alle anderen. Vor allem aber soll der Osten eine stärkere Stimme erhalten und das halte ich grundsätzlich für lobenswert. Daneben findet sich ein Bericht über den Aufbau von Weltrauminfrastrukturen der Volksrepublik China in Afrika, unter anderem in Ägypten, Namibia, Nigeria, Äthiopien und Algerien und über den Ärger der Vereinigten Staaten über diese Vorhaben. Ich habe auch einen Bericht über die Aberkennung des Doktortitels eures Ministerpräsidenten Mario Voigt bei der Technischen Universität Chemnitz gelesen, wobei keine Erwähnung fand, dass Sven Höcke nach dieser Meldung umgehend einen Misstrauensantrag gegen Voigt eingereicht hatte und damit schon wieder gescheitert war. Die Ostdeutsche Allgemeine weiß in dieser Beziehung offenbar, die Prioritäten richtig zu setzen. Auf der Startseite finde ich auch ein Gespräch mit dem Opel-CEO Florian Hüttl über das Werk Eisenach als Schlüsselstandort bei der Elektromobilität. Bei solchen Themen kräuseln sich jeweils die Haare von Alice Weidel. Dass die Ostdeutsche Allgemeine in diesem Zusammenhang auch Elon Musk bzw. das Brandenburger Tesla-Werk in Schutz nimmt gegen die Vorwürfe aus dem Westen, scheint da logisch. Ein weiteres Gespräch führte die Ostdeutsche Allgemeine mit dem ehemaligen bulgarischen Präsidenten Rumen Radev. Und zwar ausgerechnet über Deutschlands Wirtschaftskrise. Radev ist Ende Januar zurückgetreten, um den Weg für Neuwahlen freizumachen. Er hat sich einen Namen gemacht bei Kampagnen gegen die Korruption in Bulgarien, hat daneben als Kampfpilot Ausbildungsgänge in den USA absolviert und die sowjetische MiG geflogen und fordert mehr Verständnis für die Position Russlands. Das alles sagt vielleicht etwas über die redaktionelle Ausrichtung der Ostdeutschen Allgemeinen, ist aber nichts, was mich empören könnte. Vielmehr bin ich neugierig darauf, wie sich das Blatt und sein Lesepublikum entwickelt. Auf den nächsten Donnerstag ist die nächste und vielleicht letzte Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran angesetzt über das iranische Nuklearprogramm. Ich bin meilenweit davon entfernt, eine stichhaltige Einschätzung der Lage vornehmen zu können. Wie wohl die meisten Beobachterinnen habe ich den Eindruck, dass der Iran seit Jahr und Tag versucht, eine Atombombe zu entwickeln zum einen, dergleichen zu tun, als würde er diese Anstrengungen einstellen zum anderen. So halb begreift man die iranische Seite und hat ein gewisses Verständnis für ihre Bemühungen um Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Andererseits liegt die iranische Klerokratie mit Abstand vorn im Rennen um eine möglichst rückständige Weltauffassung in der Region. Die Revolutionsgarden als Privatarmee der schiitischen Geistlichkeit kann man nur mit der Waffen-SS vergleichen. Drittens aber müsste doch auch der Iran wissen, dass es umgehend zu einem Atomwaffentest käme, falls den Wissenschaftlern die Entwicklung tatsächlich gelingen sollte, und zwar zu einem Test der israelischen Atomwaffen auf dem Entwicklungsgelände der iranischen Bombe. Was bei dieser Ausgangslage die Gründe dafür sind, dass sich die Regierung immer wieder drückt vor einem klaren Verzicht auf die Waffe, kann ich nicht mal erahnen. Dagegen halte ich es für durchaus möglich, dass die Vereinigten Staaten den Iran am Mittwoch angreifen, einen Tag vor Verhandlungsbeginn. Das wäre eine Verhandlungstaktik, die ins Muster der Lastwagenhupe passt. Von Verhandlungen mit Kuba habe ich dagegen nichts gehört. Ich weiß nur, dass die Vereinigten Staaten eine umfassende See- und Luftblockade betreiben. Ein krasser Verstoß gegen das internationale Recht und letztlich reine Barbarei. Wen kümmert das nicht? Die Lastwagenhupe und den Generalsekretär des Internationalen Fußballverbandes, der offenbar eigenartigerweise auch bei der Gründung der Ersatz-UNO der Lastwagenhupe dabei war. Was für ein Scherzkeks, unser Gianni Infantino. Beim Iran stellt man sich immerhin noch die Frage, ob es angesichts der erdrückenden Überlegenheit der US-Amerikaner und der Israeli irgendwelche Abwehr- oder Reaktionsmöglichkeiten gibt. Das hat nichts zu tun mit den Mullahs, sondern nur mit der absoluten Übermacht ihrer Gegner, welche dem normalen Bild von Ritterlichkeit und so komplett widerspricht. Ja, wie wehrt man sich gegen eine solche gepanzerte Macht? Wir erinnern uns daran, dass die Ukrainer vor 3 Jahren die russische Schwarzmeerflotte neutralisiert haben mit allerlei interessantem Gerät. Ist das denn bei US-amerikanischen Flugzeugträgern völlig unmöglich? Die nächsten Tage werden zeigen, ob die Regierung erstens untergeht und zweitens bei ihrem Untergang noch versucht, ein paar Feinde mit in den Tod zu reißen. Dass ich in Sachen Film zu den Banausen zähle, weiß ich schon lange. Nun kam aber eine mindestens vorübergehende Krönung, als ich mich nämlich fragte, was denn nun die BAFTAs seien. Die BAFTAs, die jetzt gerade verliehen wurden. Die Oscars, klar. Das Filmfestival von Cannes, weshalb nicht. Jenes von Venedig, unbedingt. Aus neutraler Sicht erwähne ich hier noch jenes von Locarno. Und überhaupt hat jede mehr oder weniger zurechnungsfähige Stadt ihr eigenes Filmfestival. Aber die BAFTAs? Abgeräumt hat One Battle After Another, ein Film, in welchem Sean Penn einen Kandidaten für eine Ku Klux Klan-ähnliche Geheimorganisation spielt. Ich erwähne Sean Penn vor allem wegen der Maske am Schluss, als er richtig appetitlich aussieht, mit einer von einer Schießerei herrührenden Hasenscharte. Ein wirklich aparter US-Militär, muss ich sagen. In Sachen Geheimorganisation ist allerdings heute der Verweis auf die nicht ganz so geheime Organisation der Superreichen obligatorisch, die anhand der Dokumente des Emporkömmlings und Puffvaters Jeffrey Epsteins gerade im vollen Umfang sichtbar geworden ist. Ich habe es schon einmal erwähnt, dass ich am stärksten beeindruckt war von Noam Chomsky, der offenbar dem Zauber von Macht und Reichtum durchaus zugänglich war, nachdem er ihn ein Leben lang analysiert und kritisiert hatte. Nach meiner Vermutung gibt es beides, sowohl die patriotischen Ku Klux Klan-Nachfolger als auch die Vereinigung der internationalen Geldsäcke. Ich vermute, dass die Geldsäcke letztlich das bessere Ende haben, wobei man ja miteinander zusammenarbeiten kann, wenn es sein muss. Und jetzt noch die Erkenntnis, BAFTA Awards steht für British Academy Film Awards, also den britischen Filmpreis. Gut zu wissen. Guten Tag.
Guten Tag, Albert Jörrimann. Vielen Dank für diese wieder vielfältigen Gedanken zum politischen und kulturellen Weltgeschehen für diese Woche. Nächsten Dienstag, so alles gut geht, gibt's einen neuen Kommentar aus neutraler Sicht. Ich selber habe schon öfter Gemüse angebaut, klassisch im Beet oder auch mal ganz spannend im Hochbeet. Aber auf einem Dach habe ich es noch nicht gemacht. Eine, die das bald machen wird, ist Anna. Hallo.
Hallo Marie.
Du gehörst zu Dachgemüse, einer Firma, die schon seit ein paar Jahren in Erfurt Gemüse anbaut im urbanen Raum. Das ist so ein bisschen das Besondere, aber bisher noch nicht auf dem Dach, wenn ich es richtig weiß. Ihr seid hinten beim Kontor angesiedelt. Beschreib mal bitte kurz, was ihr da macht.
Genau, uns gibt es jetzt seit ungefähr 4 Jahren und unser Herzstück ist die Stadtfarm am Kontor. Hinter am Kontorgebäude befindet sich eine alte Gleisanlage und die haben wir 2022 umgebaut zu unserer Stadtfarm. Das heißt, wir bauen da auf 1500 Quadratmetern Gemüse und Kräuter an, ganz viele verschiedene besondere Sorten und vermarkten das als Gemüseabo und an Erfurter Restaurants. Und nebenbei bieten wir noch Gärtnerworkshops an und Saatgut. Und genau, wollen jetzt den nächsten großen Schritt wagen und wirklich aufs Dach gehen, um auch unserem Namen gerecht zu werden und planen jetzt eine Dachfarm am Anger.
Genau, das habe ich gelesen und dachte, dazu muss ich im Radio was machen, das ist verrückt. Vielleicht nochmal ganz kurz der Schritt zurück. Alte Bahngleisanlage umgebaut, was heißt das? Habt ihr dann da ausgeschachtet und Erde oder eher mit Hochbeeten oder was habt ihr da gemacht?
Es sind so eine Art Hochbeete, aber also wir haben auf das alte Gleisbett erstmal eine Wurzelsperre gelegt, haben dann eine Beeteinfassung, also aus Betonelsteinen gebaut und dann da frische Erde reingekippt. Und durch diese Wurzelsperre ist es halt, wird verhindert, dass das Gemüse in das alte Gleisbett wurzeln kann. Aber die Gleise darunter liegen tatsächlich noch so, wie sie früher auch da waren.
Ach schön. Und genau, also Gärtnern oder Gemüse anbauen im urbanen Raum. Warum habt ihr euch damals nicht einen Acker geholt? Also was ist jetzt, warum jetzt in dem Fall auf alten Gleisen?
Na, das hat ganz viele Gründe. Also zum einen, also gut, man hätte sich auch noch einen Acker holen können, um mehr lokale Lebensmittel zu produzieren. Aber ich wollte gleichzeitig auch das Problem lösen, dass es an Grünflächen in der Stadt mangelt und so quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, mehr Grün in die Stadt bringen, aber gleichzeitig nutzbares Grün, dass wir auch lokal uns mit Lebensmitteln versorgen können. Und ein ganz wesentlicher Aspekt ist es auch, dass die Landwirtschaft einfach wieder näher an die Menschen ranrückt und die Menschen sehen, was das für Arbeit ist, wie so eine Saison funktioniert, wieder mehr Bezug zu den Lebensmitteln bekommen dadurch und auch mehr Wertschätzung für die Produkte.
Du machst das nicht alleine, oder? Wie viele seid ihr?
Wir sind 3 im Team, also es schwankt saisonal so ein bisschen, sind auch nicht alle Vollzeit. Aber also wir haben in der Hochsaison sind wir auch mal zu 5.
Genau. Und kommt ihr quasi oder du jetzt aus dem Gärtnereiwesen oder wie ist so der Anknüpfungspunkt gewesen?
Ich bin eigentlich Umweltingenieurin, also Gemüseanbau habe ich jetzt nicht klassisch gelernt. Habe mir da viel selber beigebracht oder ich sage auch immer, es liegt so ein bisschen in den Genen, weil auch in meiner Familie immer alle schon was mit Pflanzen zu tun hatten. Und im Team, die anderen 2 Mädels sind Landschaftsarchitektinnen eigentlich, Studierte. Also so ein bisschen Quereinsteiger. Aber damit halt auch Querdenker. Also dass wir so ein bisschen unkonventionell denken und die Sachen auch mal ein bisschen anders machen, als man es vielleicht klassisch tun würde.
Macht ihr es auch anders, was die Sorten angeht, die ihr anbaut? Also seid ihr da rangegangen, was da jetzt in den Boden kommt?
Ja, wir haben auch ganz viele ausgefallene Sorten, einfach weil das von mir auch eine Leidenschaft ist, dass ich da gerne rumexperimentiere. Also bei uns gibt es zum Beispiel nicht nur eine rote Beete, sondern die gibt es auch in Gelb, Weiß und Geringelt oder Tomaten in allen Farben und Formen. Historische Sorten, die fast keiner kennt, sowas wie eine Haferwurzel oder eine rote Melde. Sowas alles wächst bei uns und das kommt auch in die Gemüseabokisten rein. Und es ist auch ein schönes Alleinstellungsmerkmal und da freuen sich unsere Abonnenten natürlich auch drüber, wenn sie immer mal was Besonderes drin haben, was sie noch nicht kennen, wo sie rumexperimentieren können.
So, und jetzt quasi das Parkhausdach. Wie kam das? Seid ihr seit 4 Jahren auf der Suche nach einem Dach, damit euer Name Dachgemüse auch so richtig zum Tragen kommt? Oder kam das Parkhaus auf euch oder die Stadt oder wie kam es dazu?
Also nach einer Dachfläche suche ich schon länger als 4 Jahre.
Ah ja.
Also mindestens 5. Also tatsächlich damals, als ich gründen wollte, habe ich schon nach Dachflächen gesucht, weil ich eigentlich mit Dachgemüse von vornherein auf ein großes Flachdach wollte. Und das hat aber einfach am Anfang noch nicht geklappt. Und dann haben wir halt am Kontor erstmal angefangen auf der Gleisanlage. Und habe aber nebenbei immer so ein bisschen Augen und Ohren offen gehalten nach Dächern. Und dann hat sich das mit dem Parkhaus am Anger ergeben. Man muss wissen, dass das oberste Parkdeck fast immer leer steht. Also 11 Monate im Jahr steht da oben so gut wie kein Auto.
Normalerweise sind es auch Parkplätze einfach.
Genau, sind auch Parkplätze. Dadurch, dass das aber nicht voll ausgelastet ist, das Parkhaus, fährt halt keiner bis ganz nach oben. Und wir reden da über eine Fläche von fast 4000 Quadratmetern, die einfach permanent leer steht, mitten in der Innenstadt. Was natürlich sehr schade ist. Und tatsächlich hat den Kontakt die Stadt so ein bisschen hergestellt. Es gibt so einen Arbeitskreis von der Stadt zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität, die sich mit dem Thema Stadtgrün auch beschäftigt haben. Und genau, die haben mich mit dem Parkhausbetreiber zusammengebracht. Und genau, dann haben wir relativ lange verhandelt, was die Nutzungsbedingungen angeht und so. Und letztes Jahr im Frühjahr sind wir uns dann einig geworden und dann haben wir fleißig angefangen zu planen.
Was heißt verhandelt? Was muss man da alles absprechen? Außer jetzt ihr zahlt wahrscheinlich eine Miete, oder wie?
Wir zahlen dann eine Pacht, genau.
Oder eine Pacht?
Es gibt halt einen Monat im Jahr, wo dieses Parkhaus ausgelastet ist, nämlich wenn Weihnachtsmarkt ist.
Oh.
Und deswegen hatten die am Anfang die Idee, dass wir halt 11 Monate im Jahr die Fläche begärtnern und es dann für den Monat 12 wieder freiräumen. Mhm. Und das hätte ja gar keinen Sinn gemacht. Mhm. Also es wäre ein wahnsinniger logistischer Aufwand. Und allein der Punkt war schon relativ zäh, dass ich durchgekriegt habe, dass wir es dann auch dauerhaft nutzen können, damit wir halt auch wirklich dauerhaften ökologischen Wert da schaffen.
Aber apropos wegräumen, das klingt ja so quasi auch nach irgendwelchen Beetkonstruktionen, die auf, jetzt ist da Asphalt, oder? Das sind ja so Parkflächen.
Genau, halt. Es ist eine Fahrbahnoberfläche jetzt.
Und die bleibt und ihr macht dann Sachen drauf, oder wie ist der Plan?
Genau, die eigentliche Fahrbahnoberfläche bleibt und da es gibt halt Systemaufbauten von Dachbegrünungsherstellern und sowas kommt dann da drauf. Also das besteht dann aus einer Schutzfolie, einer Drainageschicht, einem Vlies und dann dem Substrat. Und das wird auch mit L-Stein eingefasst.
Und 4000 Quadratmeter hast du, wie viel habt ihr jetzt am Konto? Weniger, ne?
1500.
Bisschen weniger.
Ja.
Das heißt, macht am Konto noch weiter parallel oder ist das dann ein Ersatz?
Nee, also die Fläche am Konto behalten wir auf jeden Fall. Das wird sich aber alles so ein bisschen, wir werden es umstellen vom Anbaukonzept und dass wir einfach ein bisschen weniger personellen Aufwand am Konto dann haben und werden den Fokus dann schon Richtung Anger verschieben, auch was die Abokisten und so angeht.
Was ist denn so bei so einem Dach anders, wenn ich da Gemüse anbauen will, als wenn ich es auf der Erde irgendwo unten mache?
Na, es geht ja schon los bei der Traglast. Also Statik ist natürlich ein großes Thema. Und da kann man nicht unbegrenzt Substrat aufbringen. Das heißt, wir mussten natürlich rechnen, wie viel Traglast haben wir da zur Verfügung, wie hoch kann das Substrat überhaupt aufgeschüttet werden. Wir planen jetzt mit 30 Zentimetern und das ist aber ausreichend, um, sage ich mal, 90% der Nutzpflanzen anzubauen, die es so gibt. Dann haben wir auf dem Dach natürlich, man ist natürlich exponierter der Sonne gegenüber, Wind gegenüber. Das wird spannend, also das müssen wir dann aber in der Praxis gucken, was das für Herausforderungen bedeutet. Wassermanagement ist dann natürlich ein Thema, weil wir da nicht ohne weiteres größere Mengen Regenwasser sammeln können. Wir haben uns jetzt aber für ein System entschieden, wo wir in der Drainageschicht, die halt komplett flächig unter den Beeten liegt, ein bisschen Wasser anstauen können. Das heißt, Regenwasser wird da drin gesammelt und die Pflanzen können sich dann bei Trockenheit hochziehen.
Und was wollt ihr da anbauen?
Ja, auch wieder ganz viele verschiedene Sorten. Also so ähnlich, wie es jetzt auch einfach am Kontor ist. Also alles Mögliche an Gemüse und Kräutern, Sortenraritäten.
Du hast bei dem Kontor jetzt schon erzählt, dass ihr Abokisten mit Abokisten das Zeug unter die Leute bringt. Ist das auch der Plan? Oder läuft es so gut? Also gibt es genug Abnehmerinnen in der Stadt, dass das auch für quasi die neue Fläche dann das Modell sein könnte?
Genau, also das planen wir so. Tatsächlich ist die Nachfrage nach unserem Abokisten sehr hoch. Wir waren letztes Jahr schon 2 Monate vor Saisonstart ausgebucht und haben eine Warteliste mit Leuten, die gern so ein Gemüseabo hätten. Wie es jetzt diese Saison anläuft, kann ich noch nicht sagen, aber ich bin da jetzt erstmal optimistisch, dass das auch wieder gut laufen wird. Also die Nachfrage ist aktuell höher, als wir das bedienen können.
Wie funktioniert denn so ein Abokistenmodell? Ich kenne solidarische Landwirtschaft, das ist nochmal was anderes, ne?
Das ist aber vom Prinzip das Gleiche. Also man bekommt einfach jede Woche eine bunte Kiste mit dem, was gerade reif ist. Wir haben 2 verschiedene Größen, eine große und eine kleine Box. Und begleitet uns im Idealfall die ganze Saison, von Anfang Mai bis Ende Oktober.
Und man zahlt quasi monatlich einen festen Betrag.
Genau, man zahlt monatlich einen festen Betrag. Eine Besonderheit bei uns ist noch, dass man halt Urlaubspausen machen kann oder auch monatlich kündigen. Also es ist bei uns nicht ganz so starr, dass man sich wirklich für ein ganzes Jahr verpflichten muss. Aber das ist natürlich schon unser Bestreben, dass die Abonnenten auch die ganze Saison bei uns bleiben, damit wir einfach eine Planungssicherheit haben und mit festen Einnahmen monatlich planen können.
Im Gespräch mit Anna vom Dachgemüse war ich schon vor ein paar Tagen. Ich habe sie auch noch andere und weitere Sachen gefragt. Wir hören den zweiten Teil des Gesprächs hier nach einer kurzen Verschnaufpause und die verbringen wir mit Musik von den Sputniks. Ich habe ja bei Parkhaus Anger 1 gedacht, hä, da sind doch übelst die Abgase drumherum, überall große Straßen und viele Autos, aber das ist da oben, spielt das eine Rolle?
Das ist tatsächlich eine Frage, die sehr häufig gestellt wird.
Ja, glaube ich.
Also bei Schadstoffen aus dem Straßenverkehr muss man so ein bisschen differenzieren. Also ich würde das dabei ausführen.
Ja.
Das, was wirklich für einen Menschen ja sehr schädlich ist, sind Schwermetalle und sowas. Die entstehen vor allem aus Brems- und Reifenabrieb. Und das lagert sich immer unmittelbar am Straßenrand ab. Also das wird so hoch gar nicht transportiert. Mhm. Also wir sind da auf 18 Metern Höhe. Und Abgase sind ja vor allem Stickoxide. Die sind für einen Menschen schädlich, wenn er die einatmet. Für die Pflanze ist Stickstoff aber Nährstoff. Und die Pflanze verstoffwechselt das und wächst dann. Und wenn du die Pflanze isst, ist das Stickoxid ja nicht schädlich. Also es gibt auch Studien dazu, wie sich das verhält mit den Schadstoffen, Straßenverkehrsschadstoffen. Und bis zu der Höhe verflüchtigt sich das. Also da ist normales Gemüse vom Acker ja deutlich belasteter, weil das ja direkt am Straßenrand oft ist. Also wenn man sich die Bundesstraßen und so anguckt, da fängt ja der Acker direkt neben der LKW-Spur an. Da ist unseres weniger exponiert, würde ich sagen.
Ja. Ich habe noch mal eine Frage, oder weiß ich nicht, Dach an oder Dachbegrünungen, das ist was mir bekannt war, also dass man überlegt, was macht man in den Dachflächen, da kann man auch einfach grün drauf machen, da drauf Gemüse anzubauen, ist das was es in anderen Städten schon viel gibt oder ist das was relativ Innovatives?
Na, es finden sich auf der ganzen Welt Beispiele, in Deutschland weniger, aber zum Beispiel in Kopenhagen, in Paris, in Antwerpen, also es gibt in fast allen Ländern der Welt irgendwo eine Dachfarm, wo auch gezeigt wird, dass das funktioniert. Und Deutschland haben wir auch so ja, 2-3 Sachen, die sind aber nicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt planen. Also es gibt zum Beispiel von Rewe gibt es in Wiesbaden einen Supermarkt, wo die auf dem Dach Basilikum züchten.
Ach was.
Aber ausschließlich Basilikum in so einer Hydrokultur, also in so Wassernährlösung und das alles unter Glas. Also es findet keine Wechselwirkung mit der Umwelt statt und man hat einfach eine Monokultur, die in einer ich sag's jetzt mal ketzerisch, in einer Chemielösung hochgezogen wird. Mhm. Kann man jetzt drüber streiten, wie...
Die nutzen einfach die Fläche.
Genau, die nutzen einfach die Fläche. Mhm. Und vermarkten das halt als Prestigeprojekt. Mhm. Oberhausen gibt es von Fraunhofer auch sowas ähnliches, ist aber ein Forschungsprojekt, aber auch unter Glas und auch in so einer Hydrokultur. Und dann gibt es in München noch die Stadtalm, da haben die Schafe auf dem Dach, jeder beiden. Genau. Aber so richtig Gemüseanbau unter freiem Himmel, wo man dann auch diese Umweltwechselwirkung hat, was mir ja auch wichtig ist, dass wir halt mit dieser grünen Fläche auch die Stadt kühlen und Ökosysteme schaffen, das gibt es so in Deutschland nicht. Und auch in der Größe nicht.
Du hast gesagt, euch geht es auch darum, den Gemüseanbau mit wieder mehr zum Menschen zu bringen oder dieses irgendwie ein Verständnis aufzubauen. Was begegnet euch denn, wenn ihr dort vor Ort jetzt bisher noch am Kontor mit Menschen ins Gespräch kommt? Weiß ich nicht, irgendwelche Missverständnisse oder Annahmen, wo ihr dann quasi aufklären könnt?
Ich glaube, eine der häufigsten Fragen ist dann, wenn die Leute im März schon kommen und fragen, wann gibt es denn Tomaten?
Wirklich?
Genau. Und wir dann sagen, na gut, die haben wir jetzt gerade ausgesät. Im Mai kommen die ins Freiland und ehe wir ernten, ist es Juli oder so. Also einfach so ein Verständnis, wie lange das auch dauert, bis so eine Frucht reif ist oder für diese saisonale Verfügbarkeit. Oder neue Abonnenten sind dann im Mai immer so ganz... Also Mai ist halt die Kiste sehr grün. Da ist halt hauptsächlich Salat und Blattgemüse und sowas drin. Vielleicht mal ein Paradieschen. Und die sagen immer so, ja, wann gibt es denn mal was Richtiges? So, aber das ist halt das, was die Natur um die Jahreszeit nun mal hergibt. Mhm. Wenn man es wirklich saisonal macht.
Ne? Und der Supermarkt, der hat halt immer alles.
Mhm, so. Genau. Mhm.
Du hast auch von Workshops gesprochen. Was macht ihr denn für Workshops?
Verschiedene. Es richtet sich vor allem so an Hobbygärtner. Also es geht zum Beispiel, haben wir so einen Balkongärtner-Workshop für Einsteiger, die Lust haben halt auf ihrem Balkon so ein bisschen Gemüse und Kräuter anzubauen. Oder im Sommer machen wir immer eine Tomatenverkostung, wo man sich durch so besondere Tomatenraritäten durchprobiert. Wir erzählen so ein bisschen was zum Anbau und küren dann immer einen Geschmackssieger. Oder beliebt ist auch unser Tee-Workshop. Dann kann man auf unserer Stadtfarm stromern wir dann lang und ernten zusammen Teekräuter und die Leute können sich eine eigene Teemischung mit nach Hause nehmen.
Gab es irgendwas, was ihr angebaut habt in den letzten Jahren, was überhaupt nicht funktioniert hat?
Ja, immer mal wieder. Also wir experimentieren ja auch viel. Eben. Also wir haben dann auch kleine Experimentierbeete. Ich versuche schon seit vielen Jahren Okra anzubauen.
Die Okraschote ist das, die man dann so kennt, oder?
Genau, Okraschoten kennt man vor allem aus dem afrikanischen und indischen Raum. Mhm. Vorletztes Jahr im Experimentierbeet super geworden, tolle Okraernte. Letztes Jahr haben wir es dann im größeren Beet versucht und haben gar nichts geerntet. Und das ist halt so ein Beispiel. Und sowas passiert immer mal wieder. Oder Wassermelonen, funktioniert nicht. Aber vielleicht ja dann auf dem Dach, weil wir da mehr Sonne und noch mehr Wärme haben.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen, dass wir da mit solchen Kulturen nochmal einen Versuch starten.
Ich bin ja über euch gestolpert, tatsächlich, weil ich das Amtsblatt mir durchgeschmökert habe und da stand was von einer Förderung der Stadt, die sich finanziell bei euch quasi beteiligen oder so eine Starthilfe geben. Mhm. Reicht das schon, das Ding da auf die Beine zu stellen oder wie geht ihr das überhaupt jetzt an? Das ist ja auch teuer.
Genau, wir haben sehr hohe Investitionskosten für die Fläche. Und wir kriegen einen Zuschuss der Stadt Erfurt, da freue ich mich sehr drüber. Das sind aber gerade mal 10% von dem Investkapitalbedarf, den wir haben.
Krass.
Insgesamt.
Hm.
Genau. Und wir kriegen leider keine klassischen Fördermittel. Also wir sind nicht berechtigt, Förderprogramme zu beantragen, weil wir in so einer doofen Grauzone sind. Es gibt immer die Landwirtschaftsfördertöpfe. Hm. Die darf man aber erst beantragen, wenn man mindestens man gilt nur als Landwirt, wenn man mindestens 2 Hektar Fläche hat. Sonst ist man nicht antragsberechtigt. Das heißt, dafür sind wir zu klein. Und in den gewerblichen Fördertöpfen steht im Kleingedruckten immer, landwirtschaftliche Tätigkeiten sind ausgenommen, weil dafür gibt es ja die Landwirtschaftsfördertöpfe. Ja. Und so werde ich dann immer pingpongmäßig hin und her geschickt und komme nirgendwo weiter. Das heißt, wir mussten kreativ werden bei der Finanzierung und sind dann letztes Jahr auf Sponsorensuche gegangen. Also wir haben alle möglichen Unternehmen gefragt, ob die uns mit einem Sponsoring unterstützen. Haben jetzt auch ungefähr 30 Unternehmen gefunden, die das machen und haben damit die Hälfte des Kapitalbedarfs ungefähr gedeckt und die andere Hälfte kommt dann halt aus einem Darlehen. Genau. Und also, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn wir noch mehr Sponsoren finden könnten. Also, falls jemand Lust hat, uns noch zu unterstützen. Wir bieten halt im Gegenzug dann Werbeflächen an oder man kann dann mal die Terrasse auf der Dachfarm für ein Event nutzen.
Genau. Ich habe nämlich bei euch auf der Seite auch gelesen, dass da nicht nur in Anführungszeichen Gemüse angebaut werden soll, sondern vielleicht noch mehr passiert. Was habt ihr noch für Ideen?
Genau, also es ist ein, ja, ein Gesamtkonzept. Wir haben da oben auch einen kleinen Bistro-Betrieb geplant, damit wir halt die Ernte, die wir vor Ort ernten, auch direkt verarbeiten können. Also es wird dann eher so einfache kleine Gerichte geben, eine Suppe, einen Salat, aber halt mit der frischen Ernte zubereitet. Wir haben eine große Terrasse geplant, wo man dann essen und trinken kann, sitzen, über die Stadt gucken.
Voll gut eigentlich.
Oder die man, auf der wir dann auch unsere Workshops machen können oder die man dann auch mal anmieten kann für eine Firmenveranstaltung. Dann wird es einen kleinen Hofladen geben. Ein paar Bienenvölker haben wir da oben. Genau, das ist der Gesamtplan.
Ist der das dann eigentlich frei zugänglich oder schließt ihr irgendwie ab? Weil ich habe gerade gedacht, wenn dann diese Jugendlichen. Nein, oder irgendwer einfach des Nachtens da rumstromert, ist ja auch nicht so gewollt.
Nee, das geht nicht, dass da Leute einfach permanent hoch und runter können. Also es wird alles abgeriegelt. Wir können quasi den Besucherstrom steuern. Es wird feste Öffnungszeiten geben. Auch dann mit dem Bistro gekoppelt, wo dann die Öffentlichkeit da hoch kann, sich das angucken, was essen und trinken. Und dann haben wir aber, denke ich, auch unsere Betriebszeiten, wo wir gerne unsere Ruhe haben wollen, damit wir halt einfach den gärtnerischen Aufwand bewältigt bekommen.
Dann bin ich gespannt, wie es wird und vielleicht komme ich mal vorbei mit dem Mikrofon und wir schauen, wie es angelaufen ist. Danke für heute.
Ja, sehr gerne, mach das.
Wir wollen keine Kriege, wir wollen eine Ziege.
Hinten im Garten bei den Tomaten.
Garten bei den Tomaten.
Hinten im Garten bei den Tomaten.
Was soll diese Kälte innerhalb der Welt?
Hinten im Garten bei den Tomaten.
Was mir nicht gefällt, es geht ja nur um Geld.
Hinten im Garten bei den Tomaten.
Dank der deutschen Waffen gibt es was zu gaffen.
Hinten im Garten bei den Tomaten.
Schau mal all die Affen, wie sie es sich raffen.
Hinten im Garten bei den Tomaten.
Hinten im Garten bei den Tomaten.
Get on your feet, Audiolied.
Hinten im Garten bei den Tomaten.
Geht doch ohne Glied, Fraudiolied.
Hinten im Garten bei den Tomaten.
Warten auf den Bart, ist wichtiger als Start.
Hinten im Garten bei den Tomaten.
Kommt der schöne Part oder hab auf hart.
Hinten im Garten bei den Tomaten.
Männlein, Weiblein sollen alle gleich sein.
Hinten im Garten bei den Tomaten.
Statt auf wen zu schießen, lieber Blumen gießen.
Hinten im Garten bei den Tomaten.
Wir wollen uns heute schonen, keine Religionen.
Hinten im Garten bei den Tomaten.
Alle sollen tanzen, auch mit fettem Ranzen.
Hinten im Garten bei den Tomaten.
Wir wollen keine Kriege,
Tomaten.
Hinten im Garten von Tuppe. Wann und wo Tuppe das nächste Mal spielen, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Sorry, aber ich glaube, nicht hier. Macht auch nichts, es ist nämlich einiges los. Es starten mehrere Veranstaltungsreihen. Zum Beispiel beginnt am Wochenende Erfurt in Bewegung. Aktionswoche zur Planung, Protest und Stadt von morgen bis Mitte März gibt es viele verschiedene Veranstaltungen, organisiert von der Wählerinitiative Mehrwertstadt. Es gibt Kinoabende, Diskussionsrunden, vieles Verschiedenes. Ich habe gerade überlegt, ob ich alles vorlese, aber nee, mache ich nicht. Guckt euch bitte mal das Plakat an. Es ist mannigfach in Erfurt unterwegs oder sucht einfach nach der Fraktion Mehrwertstadt in Erfurt. Denn es gibt auch noch feministische Veranstaltungsreihen, denn der 8. März steht vor der Tür. Die Kraftwerke starten auch in diesem Jahr wieder durch. Das ist ein Kulturfestival mit feministischer Perspektive. Über 50 Veranstaltungen an verschiedensten Orten von ganz unterschiedlichen Kulturakteurinnen finden in Erfurt statt. Das ist eine Plattform für Kunst, Diskurs, gesellschaftlichen Austausch und das Programm soll die Vielfalt der lokalen Kulturszene widerspiegeln. Auch hier habe ich mir das Faltblatt, was sehr lang ist, aufgeklappt und bin überfordert, euch Dinge vorzulesen. Auf jeden Fall übermorgen geht das Ganze schon los mit einer Ausstellung und bis Ende März und sogar noch in dem April hinein gibt es Veranstaltungen dieser Reihe, die es im letzten Jahr, glaube ich, zum ersten Mal in Erfurt gegeben hat. Aber auch das Frauenkampftagsbündnis bzw. Die Veranstaltung rund um den feministischen Kampftag am 8. März gibt es dieses Jahr wieder. Auch da finden Veranstaltungen statt, Workshops ganz unterschiedlicher Art, ein Vortrag, natürlich die Demo am 8. März selbst, 14 Uhr am Domplatz geht es da los und eine Abschlusssause dann am 14. März im Hackebeil im Erfurter Norden, eine Party nur für Flinterpersonen mit Punkrock und Techno. Also, wenn euch diese Musiken zusagt und ihr mal Lust habt auf eine Party, die sich ein bisschen anders anfühlt, dann könnt ihr da vielleicht hingehen. Und eine Band, die dort spielt, ist Bluten aus Leipzig. Sie nennen sich, oder das Genre nennt sich Fritpunk. Und wir hören jetzt da mal rein, live zu erleben, am 14. März im Erfurter Hackebeil. Und danach gibt es ein neues Kulturfragment. Ich habe heute Eile, Eile.
was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft, Tickets.
Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente über Reste und Relikte.
Zu Gast ist Björn vom Kulturquartier Schauspielhaus und es geht wieder um Kulturfragmente. Du hast jetzt ein Heft in der Hand, das Ende der Welt.
Mit anschließender Diskussion.
Genau. Das ist nämlich so ein Ding. Die Regie führte bei dieser Aufführung Bodo Witte. Und das Ganze ist, sage ich mal, eine satirische Auseinandersetzung mit dem Kalten Krieg und der Vernichtung der Menschheit von Arthur Coppit und heißt im Original End of the World with Symposium to Follow. Also schon ein satirischer Titel an sich.
Genau. Auch hier das Erscheinungsbild ein bisschen unübliches Format, weil nicht Taschenformat, schon dann A4 Vollformat in Klammerheftung grau, gräulich gehalten und dort ist schon vermerkt, studieren Sie dieses Büchlein gründlich. Folgen Sie seinen Anweisungen, verwahren Sie es griffbereit. Ihr Leben kann davon abhängen. Also sozusagen schon auf dem Cover wird auf die Dramaturgie der atomaren Endzeit hingewiesen. Das Stück wurde in der Spielzeit 1985 aufgeführt. Premiere war 26. Januar, also 1986. Und die Inszenierung wurde anlässlich des UN-Friedensjahres 1986 auf den Spielplan gebracht. Das Stück war von Arthur Coppit, wie du schon erwähnt hattest, und ist gespickt mit verschiedenen Zitatreihen, dem Lebenslauf des Autors und vielen Illustrationen, die dann tiefergehend erklären, wie gehen sie um, wenn Warnsignale sind. Wo können sie sich dann, also man hat ja dann eine Seite, wo halt so leichte Illustrationen verdeutlichen, wie man sich verhält, in welcher Situation. Vor langer Zeit, wenn es Wumm macht, sah die Erdoberfläche so aus und dann, und das kam natürlich von den Bombentests, also die gehen halt dann da schon
auf die Atombombenversuche ein, die da gemacht wurden und sag ich mal, das ist alles satirisch aufbereitet, die Männle, die da rumstehen, das sind irgendwelche
Generäle wahrscheinlich.
Ja, mit so Mützen und die sehen ganz skurril aus. Unten sind dann, so typische Büromenschen, möchte ich mal sagen, ohne jetzt, ich bin selbst einer, ohne selbst dieser Kategorien zu nahe treten zu wollen.
Ja, ich würde sogar fast sagen, in der Bildsprache der 70er und 80er Jahre sind es dann Menschen, die das Großkapital vertreten mit schwarzer Melone und schwarzen Anzügen.
Und das könnte auch sein, ja, stimmt.
Wenn
ja.
man den Hintergrund betrachtet, wo das Stück halt auch entstanden ist, dann gibt es Textbeiträge, die sich auf Konfuzius beziehen, Thomas von Aquin und Marius von Padua, also aus Hochmittelalter und frühester
Neuzeit,
also vor unserer Zeitrechnung, auch da sieht man, ne, es ist halt 500 Jahre nicht vor Christi Geburt, sondern vor unserer Zeitrechnung, ne? Ja. Auch da sieht man dann wieder, wo es herstammt. Dann haben wir einen Beitrag von Immanuel Kant, von W.I. Lenin, Albert Einstein und Bertolt Brecht. Also auch da sieht man, welches Potpourri an Personen, auffallend wieder nur männliche Personen, dort zu Wort kommen und in diese Satire sich eingegliedert werden. Dann haben wir wieder eine weitere Illustration, die so in ihrer Art und Weise darauf hindeutet, dass es wahrscheinlich eine runterkopierte Variante ist und eine größere gibt, wie man ja auch, also es gibt sozusagen
Rahmen. Das ist so reinkopiert, genau. Ja. Das gräuliche Hintergrund dann, ja.
Genau. Und so geht's weiter. Dann gibt es noch Werner Heisenberg im Beitrag, Max Born, also zwei Atomphysiker und dann Hermann Hesse. Und das würde ich einfach mal vorlesen, weil es kurz und praktisch ist. In der ganzen Welt ist jeder Politiker sehr für Revolution, für Vernunft und niederlegende Waffen. Nur aber beim Feinde, ja nicht bei sich selber.
Ja, gut, okay.
So viel dazu. Dann haben wir noch Heiner Müller und Hedwig Born. Und am Ende nochmal eine Illustration, die halt dann eine große Explosion darstellt. Und abschließend.
Das ist natürlich dann das Highlight.
Das Highlight, eigentlich. Weil da sind wir wieder bei der Satire. Auch das ist mir erst im Nachgang, als wir die Sachen dann gescannt haben für die Zuhörerinnen, aufgefallen. Auf der Rückseite ist dann eine auch illustrierte Anleitung, wie man aus Alufolie für den Notfall empfohlen. Innenminister Baum stellt neue Broschüre mit Tipps für Selbstschutz vor und da ist eine Faltanleitung für einen Aluhut.
Der soll dann den Fallout und eventuell die Strahlung irgendwie wahrscheinlich abmildern oder ganz zurückstrahlen oder was der Teufel. Also genau. Es sind solche Sachen wie, dass man dann unter, die Schüler wurden ja dann so trainiert, Schülerinnen und Schüler, dass die unter den Tisch drunter gehen irgendwie oder weil sicherer wäre noch, glaube ich, der Türsturz, aber da passt natürlich nicht eine Schulklasse unter einen Türsturz von einem Klassenzimmer drunter so. Also diese ganzen Sachen,
Aber auch das ist spannend, sich einfach mal anzuschauen und auch zu Hause nachzubasteln, weil ich glaube, vorher, also die Aluhutbewegung ist ja nicht von der Hand zu weisen, gerade für internetaffine Menschen und auch da war dann das Theater Erfurt vielleicht mit in der Vorreiterschaft. Genau,
die Aluhutbewegung, genau, ja. Nee, das hat ja heute einen ganz anderen Zungenschlag. Früher konnte man drüber lachen. Also mir bleibt, wenn ich Aluhut höre, oft das Lachen im Hals stecken eigentlich. Ja.
Ja, vollverständlich.
Björn und Ulrich wühlten im Staub des Kulturquartiers und entdeckten dieses eine Zungenschlag.